Geschichte und Technik digitaler Medien. Erste Vorlesung. Geschichte der Rechentechnik. Gehalten am 21. April 2010 von Jochen Kubeck an der Universität Bayreuth.
Die Vorlesung heißt Geschichte und Technik digitaler Medien. Ich gehe jetzt davon aus, dass Sie informatisch nicht so geerdet sind. Sehe ich das richtig? Das ist zwar eine Informatikveranstaltung, aber Sie haben jetzt keine informatische Vorbildung im Sinne eines Grundstudiums. Oder sowas. Also Sie fühlen sich nicht beleidigt, wenn ich Ihnen nochmal die Funktionsweise eines Computers erläutere. Das meine ich. Weil das wäre ja für einen Master in Informatik, wäre das ja eher redundant. Gut, das habe ich mir schon gedacht. Heute geht es allerdings mehr um die Geschichte. Also das werden Sie auch in der Informatik in der Regel nicht zu hören bekommen. Die Frage also, wie sich Computer entwickelt haben aus der Rechentechnik, aus der maschinellen Rechnung. In der nächsten Woche geht es dann um Personal Computing, also einfach auch die Tendenz, dass Computer immer kleiner und damit verfügbarer werden. Dann geht es um die Geschichte der Rechnernetze, insbesondere des Internets. Und dann geht es in so eher technische Komponenten, also die Frage, wie ein Computer funktioniert. Das werde ich heute nicht so sehr behandeln, also die wichtigsten Dinge tauchen schon mal auf, aber dann machen wir es nochmal systematisch. Und dann die Frage der digitalen Medien, also wie man mit Bildern, mit Tönen oder mit Filmen umgeht und was daraus dann für ästhetische Konsequenzen entstehen. Gut, ich fange also an, ich bin ja ein bisschen hinter der Zeit, mal gucken, wie weit wir kommen. Das Bedürfnis, Rechnung zu automatisieren, entsteht eigentlich aus der Buchhaltung, so wie die ganze Mathematik letztendlich ein Projekt der Buchhalter war. Ist eben der Wunsch, dass man die Rechnungen, gerade so, wie viel nimmt man ein, wie viel gibt man aus, wie viel Zins und Steuern muss man zahlen, wer schuldet wem was, automatisiert und etwas akkurater gestaltet. Das sehen Sie auf dem Diagramm, das ist so ein typisches Kassenbuch, was handschriftlich geführt wird und auch kopiert wird. Und immer wenn das kopiert wird, entstehen natürlich Fehler, Rechenfehler, Übertragungsfehler. Man vergisst mal eine Stelle hier oder einen Eintrag dort. Sodass es immer sehr mühsam war, den tatsächlichen Kassenstand auch wirklich zu überprüfen. Und das ist so einer der Gründe, warum man eben sich bemüht hat, wie kann man Rechnungen vereinfachen, bis hin zu Multiplikationen, die halt immer auch mühsam sind. Also Additionen, aber auch Multiplikationen, die man zwar im Kopf machen kann und dann durch Rechnen auf der Linie und mit der Feder, was Adam Ries ja vorgestellt hat, dass man mit Ziffern rechnet und nicht nur mit so Rechensteinen und Rechentischen. Das war schon ein erheblicher Gewinn an Effizienz. Bis dahin hätten sie nämlich ihr gesamtes Studium darauf verbracht, also wenigstens das Bachelorstudium, den Baccalaureus, irgendwie Schrift überhaupt zu multiplizieren und zu dividieren mit römischen Ziffern. Das war lange Zeit Schwerpunkt des Studiums, dass sie überhaupt mit dem Zahlensystem umgehen können. Als dann die arabischen Ziffern kamen, also die indisch-arabischen Ziffern, und man mit denen rechnen konnte, das wurde dann schon deutlich einfacher, aber dann kamen halt neue Probleme. Jetzt konnte man große Zahlenmengen verwalten und wollte es dann auch maschinell machen. Der streitbar erste, aber in der Geschichte des Computers steht er immer ganz vorne, ist Wilhelm Schickard, der eben eine Maschine gebaut hat, mit der man erstmal von Hand addieren kann. Sieht viel technischer oder maschineller aus, als es eigentlich ist. Das sind alles mechanische Dinge, also sie schieben da was, also sie ziehen da die Zahl und legen damit ein Sichtfeld frei, damit sie was sehen, was sie sonst nicht sehen würden. So, und hier unten, wenn sie was addieren wollen, drehen sie mit so einem Zeiger ihre Zahlen oder ihre Ziffer von 0 bis 10 und dann können sie addieren. Wenn sie jetzt die 127 drehen, sie hier einmal, hier zweimal, hier siebenmal und dann wollen sie nochmal irgendwie die 243 dazu addieren, dann drehen sie hier von hinten, die dreimal weiter, hier viermal weiter und zweimal. Und was diese Maschine macht, den Zehnerübertrag. Also immer wenn Sie einmal von der 9 auf die 0 übergehen, dann dreht sich das Nachbarrädchen 1 weiter. Und damit können Sie addieren, halt, indem Sie das alles einstellen. Und was Sie hier oben sehen, dieser komplizierter wirkender Aufbau, ist es eigentlich nur, das sehen Sie ja hier, das sind so Zahlenwalzen von den Napierstäbchen, wie Sie multiplizieren können. Das ist einfach, hier ist, das sind so Multiplikationstabellen, die können Sie oben auch einstellen. Ich hätte gerne die 6er-Reihe, dann steht da 6 und 12 und 18, 24. Und dann sehen Sie, wenn Sie 6 mal eine Zahl rechnen, können Sie hier sehen, wie oft müssen Sie dieses Rädchen weiterdrehen. So ist es eigentlich gedacht. Und die eigentliche Kern dieser Erfindung, was auch lange Zeit die Entwicklung von solchen mechanischen Rechengeräten behindert hat, war der automatische Zehnerübertrag. Das ist keine triviale Angelegenheit, weil Sie ja mit der Mechanik des 17. Jahrhunderts arbeiten. Das heißt, man hat halt so eine Zunge und wenn die weiterdreht, dann schiebt die das Nachbarzahnrad mit. Aber die Fertigungstoleranzen waren so groß, dass, naja, wenn Sie, sagen wir mal, hier haben Sie 999, Sie addieren eins dazu, dann dreht die 9 das weiter, das, dieses und dieses, auch noch jenes Rad. Also da müssen richtige Kräfte wirken, die meistens dazu geführt haben, dass diese Zungen irgendwie abbrechen oder die Zahnräder dann aus der Spur kamen. Und das hat Schickhardt halt gelöst, weil er auch mechanisch sehr versiert war und hat das erstmal so als, naja, so als Rechenerleichterung gesehen und schrieb dann zu Kepler, mit dem er in Briefkontakt stand, dass er hofft, also damit eine Maschine zu schaffen, um astronomische Berechnungen zu vereinfachen. Das war nämlich der zweite Grund, warum man solche Maschinen entwickelt, also einerseits Buchhaltung, andererseits astronomische Berechnungen oder ballistische Berechnungen für die Kriegsführung, also wie muss man die Kanone ausrichten. Das waren immer schon die Träume, dass man da wird immer viel gerechnet und dass man da Hilfen bekommt. So, und damit war aber das Eis gebrochen, kann man sagen. Es gab jetzt eine Methode, wie man den Zehnerübertrag realisiert, auch rückwärts, also auch bei der Subtraktion funktioniert das. Gottfried Wilhelm Leibniz verfeinert dann diese Maschine, kann man sagen, oder er verfeinert die von Blaise Pascal. Pascal, der macht was, um dem Steuerbüro seines Vaters zu helfen, eben eine Rechenmaschine, mit der man auf Schickhardtscher Basis, kann man sagen, aber mit der man halt addieren und subtrahieren konnte und Multiplikation als fortgesetzte Addition ausführen. Und Leibniz entwickelt nun die erste Vier-Spezien-Maschine, also einen Rechenautomaten, der alle vier Rechenarten beherrscht. Auch hier stellen Sie wieder irgendwelche Ziffern ein und dann drehen Sie an dieser Kurbel so oft, wie Sie das möchten und dann entsprechend addiert oder multipliziert. Also Sie drehen sechsmal, dann wird halt das, was hier zusammen addiert wird, sechsmal automatisch übertragen. Und so können Sie multiplizieren und die Division erfolgt dann durch fortgesetzte Subtraktion. Also ganz clever gemacht, ohne hier ins Detail einzugehen. Diese Maschinen sind alle rekonstruiert, also es sind keine Originale. Aber es gibt funktionierende Rekonstruktionen aufgrund der Originalpläne. Bei Schickhardt ist das so eine Sache, die Pläne sind weitgehend verloren, aber die Maschine ist nicht so kompliziert. Also wenn Sie die nochmal sehen, man hat die dann rekonstruiert. Es gibt verschiedene Rekonstruktionen, weil man nicht weiß, wie er den Zehnerübertrag wirklich gelöst hat. Da gibt es nur so komische Zeichnungen, aber man geht halt davon aus, weil er es auch geschrieben hat, dass es ihm auch gelungen ist. Aber dann gibt es den Streit, kann man es heutzutage nachbauen mit der Fertigungstoleranz des 20. Jahrhunderts oder muss man eben sagen, nein, wir müssen alles von Hand schnitzen und hat Schickhardt das gekonnt. So, also das ist, und Leibniz also bringt eben diese erste vier Rechenautomaten und in Zukunft werden alle Rechenautomaten wie immer in der Geschichte der Rechentechnik kleiner, handlicher, robuster, sodass sie vielleicht auch mehr Stellen bekommen, aber dann auch nicht so schnell defekt werden, weil da ja eine Menge Feinmechanik drin steckt. Charles Babbage ist jetzt der nächste Name, den ich hier anfüge. Der träumt von mehr. Also er möchte einerseits natürlich diese Grundrechner, so einen Taschenrechner will jeder, aber das hat ja auch jeder, das kann ja jeder. Er träumt von einer Maschine. Erstmal baut er den Difference Engine, also das ist eine Maschine, mit der er Polynome berechnen kann. Und da geht es wiederum um Planetenberechnungen und Flugbahnen und solche Dinge. Das ist auch eine Rückführung von Polynomen, also irgendwie x hoch 3 plus 2x Quadrat plus 5x plus 10, nicht? Das sind so Polynome. Und die zu berechnen, an einer bestimmten Stelle auszurechnen, das kann man rückführen, wieder ganz raffiniert auf fortführende Additionen. Er baut die Differenz-Engine, ja, die funktioniert dann auch soweit und dann beantragt er also Mittel für die Analytical Engine und damit will er alles berechnen können. Jede berechenbare Funktion, kann man sagen, will er damit umrechnen. Das Problem ist aber, dass die Royal Society ihm das Geld streicht. Also der ist auch so ein bisschen so ein Mensch, der eher Erfinder und kein Geschäftsmann ist, der Mittel einfach verbrät für Prototypen, die dann so halb funktionieren, weil er schon wieder was Neues im Sinn hat. Und die sich einfach sagen, sollen wir wirklich so viel Geld in diese Maschine stecken, wo wir gar nicht wissen, ob sie funktioniert. So ist eigentlich nur ein Fragment überliefert, aber das Konzept, und das sehen Sie ja hier schon, also das ist ja nur so eine Einheit von der Gesamtmaschine, das Konzept aber rettet sich über die Jahrzehnte, kann man sagen, und inspiriert dann die Erfinder im 20. Jahrhundert, wirklich auch Computer zu bauen, allerdings nicht mehr so mechanisch. Also hier, das läuft ja noch zum Teil über Dampfantriebe, also über so Rollen. Das ist, also Ausgangspunkt ist, dass diese Steampunk-Literatur, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, das ist so was so im 19. Jahrhundert spielt, was wäre, wenn es keine Elektrizität gegeben hätte, aber alles andere, also Automobile halt, das sind halt Kutschen, das alles ist immer in so einer viktorianischen Ästhetik. Und es gäbe aber auch Computer, wenn man die Analytical Engine gebaut hätte und dann hätte man also, wie sähe eine Suchmaschine aus oder irgendwie ein Internet ohne Strom. Da gibt es also, das sind solche Ideen, die in solchen Büchern, Difference Engine ist dann ganz bekannt, das von William Gibson und Bruce Sterling, das dummerweise Difference Engine heißt, das bezieht sich aber auf die Analytical Engine, die ja so eine Universalmaschine war. So, und ansonsten noch bekannt zur Analytical Engine ist Ada Lady Lovelace, die mit Babbage im Briefkontakt und vielleicht auch mehr stand. Aber sie war verheiratet und das durfte sie nicht zugeben dann. Also man weiß es nicht so genau. Inzwischen geht man auch davon aus, dass sie ein Verhältnis hatten. Und sie war eine Mathematikerin oder mathematisch interessiert und schrieb sich mit Babbage Briefe und schrieb das erste Computerprogramm, indem sie ein Programm schrieb, wie sie sagte, dass also man mit Algebra jetzt Texturen weben kann, wie mit Webmaschinen, die ja ähnlich aussahen. Ja, und sie schrieb damit das erste Computerprogramm und gilt als erste Programmiererin und erster Programmierer, also der erste Mensch, der eine Universalmaschine programmiert, ohne dass es sie gab. Also sie schrieb ein Programm, ohne dass es die Maschine dazu gab. Und man weiß heute, es hätte funktioniert, wenn die Maschine gebaut worden wäre, sodass Ada Lovelace als erste Programmiererin in die Geschichte eingeht und zu ihren Ehren gibt es eine Programmiersprache Ada aus den 60er Jahren, die nach ihr benannt wird. Und die taucht immer mal wieder auf, wenn es um den Beitrag der Frauen zur Computergeschichte geht, weil es ja doch vielfach eine sehr männlich geprägte Disziplin ist. So, Rechenmaschinen selber, also nach diesen hochtrabenden Träumen der Analytical Engine, die dann einfach scheiterten so ein bisschen an den materiellen und ökonomischen Bedingungen seiner Zeit, entwickelten sich diese Leibnizschen Rechenmaschinen erstmal weiter. Also es gibt dann verschiedene, ganz bekannt oder jetzt so eben so als, man sieht ja schon den Einsatzzweck, die Brunswieger, also Büro-Rechenmaschinen, Braunschweig 1892, das sind wirklich Kassiermaschinen, damit können Sie dann Geld einbuchen und ausbuchen. Zum Teil gibt es solche Dinger ja, heute ist das zwar elektronisch, aber lange Zeit gab es das in so Einzelhändlern, also die dann irgendwie das eintippen und dann runterrechnen, dann wird irgendeine Zahl auf eine Papierwalze gedruckt. Im Zweifel war es auch eine Brunswieger von, also so von den nachfolgenden Firmen. Das entwickelt sich und das ist so ein eigener Strang. Das wird auch die Computergeschichte immer begleiten, als Taschenrechner zum Beispiel. Und dann irgendwann differenziert sich das aus, dass man einerseits diese universalen Personal Computer hat, andererseits die nicht universalen, aber eben viel handlicheren Taschenrechner. Und bis heute ist das so eine parallel laufende Entwicklung. Das Problem bei diesen Maschinen ist, sie sind halt immer hochspezialisiert. Also man kann damit auch wirklich nur rechnen, im Gegensatz zu den Computern, mit denen man auch andere Symbole verwalten kann. Und deren Geschichte ist geprägt, also eine weitere wichtige Figur ist Hermann Hollerith. Hollerith baut Zählmaschinen auch für die amerikanische Volkszählung. Das war wieder so eine Angelegenheit, eigentlich sollte das regelmäßig stattfinden, aber man musste dann von Haus zu Haus gehen, Bögen ausfüllen lassen, wer wohnt, wie viele sind in dem Haushalt, welche Religion und welches Einkommen, solche Dinge werden dann als so Bögen notiert, die werden dann gesammelt, ausgezählt und das dauert dann irgendwie 6 oder 10 Jahre, bis diese ganzen Einträge dann auch irgendwie vorliegen, natürlich mit all den Fehlern, die es gibt. So, und er sagte sich, die amerikanische Regierung, also gut, für die nächste Volkszählung, das soll irgendwie besser gehen und schreiben einen Wettbewerb aus, dass Leute irgendwelche Maschinen vorstellen. Und Hermann Hollerith schlägt eben eine Maschine vor, in der jeder Eintrag auf eine Lochkarte gestanzt wird. Und hier sehen Sie so eine Lochkarte, also das ist nicht dieser, also die Hollerith benutzt hat, aber so eine Lochkarte. Das heißt, jede Spalte kodiert dann einen bestimmten Eintrag. Und dann werden, also im Prinzip von Haus zu Haus wird einfach jeder Bogen wird in so eine Lochkarte kodiert und die wird dann automatisch ausgezählt. Das sehen Sie hier. Hier würden Sie die Lochkarte reinlegen und darüber, dann ziehen Sie den Hebel runter und da sind hier so Stifte drin. Und überall, wo ein Loch ist, kann ein elektrischer Kontakt hergestellt werden. Darunter ist so ein Merkurbad, das ist so ein flüssiges Metall. Das steht unter Strom und hier oben auch und überall, wo diese Kontaktstifte halt in das Quecksilber tauchen, da kann dann Strom fließen und hier dreht sich dann eine Uhr dreht sich dann weiter. Insofern ist es anonymisiert, man weiß jetzt nur, wir haben einen Quaker mehr oder in Chicago wohnen jetzt halt irgendwie, hier ist eine Frau und hier ist ein Mann. Also die Zahlen, das ist diese ganze Liste hier dient nur der Aufzeichnung von den Daten. Und das Ganze ging dann rasend schnell vonstatten. Also Volkszählung 1890 war dann in 2 Jahren erledigt. Und Hollerith hatte die Maschinen behalten. Er hat gesagt, ihr könnt die mieten und benutzen, aber sie gehören mir. Und 2 Jahre später, also hat er tolle Einnahmen gehabt, aber 2 Jahre später hatte der ein ganzes Lagerhaus von Zählmaschinen und wusste nicht so recht, was er damit machen soll, weil die nächste Volkszählung erst 10 Jahre später angesetzt war. Sodass er das dann verkauft und sagt, na gut, diese Technik können andere gebrauchen, Banken, Versicherungen, Bürohäuser. Und er gründet halt die Hollerith-Maschinen AG und vermietet seine Maschinen weiterhin. Das wird ganz wichtig sein. Es gibt dann auch eine Zwischenkooperation. Einerseits gründet sich aus der Hollerith-Maschinengesellschaft die IBM, also die Industrial Business Machine in den 20er Jahren von Thomas J. Watson, der lange Zeit Hollerith-Maschinen auch verkauft hat und der fängt jetzt an oder vermietet hat und der arbeitet sich halt hoch und gründet dann, also die Hollerith gehen dann pleite und werden aufgekauft und das ist so eine lange Geschichte. Und es gründet sich die Hollerith-Maschinen, die dann auch exportiert. Es gibt auch die Dehomark, die deutsche Hollerith-Maschinengesellschaft und die Technik der Volkszählung kommt dem Rassenamt sehr zu Pass, indem sie halt rausfinden wollen, gut, wo wohnen halt die Leute, die uns in den Kram passen und Übersicht mit Hollerith-Lochkarten. Thomas Watson trifft Hitler in Berlin 37. Sie verdienen auch sehr viel, die Dehomark. Und das ist eine der dunklen Kapitel in der Geschichte von IBM, weil sie das Geld dann später irgendwie abziehen, weil sie immer sagen, also die Dehomark wird natürlich aufgelöst und damit hatte dann die Hollerith-Maschinen AG auch nichts. Also die IBM hatte damit offiziell nichts zu tun, aber die Gelder konnten sie dann schon abgreifen, sodass sie indirekt natürlich auch davon profitiert haben, dass sie diese Maschinen nach Deutschland vermietet haben. Aber davon will IBM heute nur noch wenig wissen. Es gibt dann entsprechende Geschichten oder Historiker, die das hier aufarbeiten. So, und aus dieser IBM, die Geschichte von IBM wird uns noch weiter verfolgen, weil IBM die Computergeschichte in den 50ern und 60ern, eigentlich bis in die 80er Jahre prägt, bis sie dann den großen Fehler machen, der aus ihrer Geschichte begründet ist, zu sagen, Software ist eigentlich nur unnötig. Und plötzlich kommt dann ein Softwaremarkt in den 80er Jahren und die IBM verliert doch einiges an Marktanteil. Aber das wird uns noch wieder begegnen. Jetzt kommen wir zu der Erfindung des Computers mal wieder. Jedes Land hat mindestens einen Computererfinder. Und wenn man lang genug sucht, dann findet man immer einen. Das ist Konrad Zuse, der eigentlich Bauingenieur ist und im Wohnzimmer seiner Eltern einen Rechenautomaten baut, um Bauingenieurs Rechenaufgaben zu erleichtern. Und das Ganze macht er, indem er solche Relais mit einer Elektrostichsäge, irgendwie Laubsäge aussägt. Und diese ganze Maschine, das ist die Z1, also hier sieht man es ja, die ganze Maschine läuft auch mechanisch, also man muss dann wieder kurbeln. Und dann funktioniert das so, also dann werden diese Relais halt ineinander geschoben und in irgendeiner Form berechnen sie dann da, was sie berechnen sollen. Das Ganze funktioniert nicht, kann man sagen. Also es funktioniert immer so in bestimmten Modulen, aber das Konzept funktioniert. Das weiß man, aber es ist einfach von der wiederum Fertigungstoleranz mit der Hand solche Dinge auszusägen und dann in dieser Menge übereinander zu stapeln, ist halt doch zu schwierig gewesen. Zuse geht dann hin und sagt, also hier bei der Z3 ist er bei der Luftwaffe und bittet um Sonderurlaub, um seine Maschine zu bauen. Und dann fragt ihn sein Vorgesetzter, warum er denn diese Maschine bauen möchte. Dann sagt er, naja, man könne damit auch die deutsche Luftwaffe verbessern, also die Flugzeuge irgendwie besser machen. Und da sagt der Vorgesetzte an der deutschen Luft, die deutsche Luftwaffe ist tadellos, da gibt es nichts zu verbessern, Urlaub nicht gewährt. Computer braucht niemand, ist sozusagen das Resümee. Konrad Zuse baut aber trotzdem weiter und hier sieht man mal so eine Architektur. Das wird, ich denke, Sie werden das in der 4. Vorlesung dann besser einordnen können, aber Sie können es ja dann nochmal zurückverfolgen. Was wir hier haben, wir haben den Speicher, wir haben ein Programmwerk, was das ausführt, wir haben ein Rechenwerk, in dem wirklich diese Berechnungen stattfinden, ein Leitwerk, was das alles steuert, eine Ziffernein- und eine Ziffernausgabe. Man kann Fließkommazahlen verarbeiten, also nicht nur ganze Zahlen, sondern auch mit Punkten oder mit Kommazahlen kann man verarbeiten. Es ist ein vollwertiger, also heute würde man sagen ein Chip, Das braucht halt da ein Wohnzimmer. Aber das machen heute die Halbleiterchips in ihren Rechnern auch. Und die Architektur ist gar nicht so viel anders. Also der Aufbau, welche Bestandteile gibt es und wie spielen die zusammen. Insofern kann man sagen, Konrad Zuse hat den Computer erfunden in seiner heutigen Form. Allerdings durch die politische Situation in Deutschland hat er keine Nachfolger gehabt. Diese Maschinen selber waren also unglaublich schwer. Er konnte auch nicht ins Ausland reisen. Niemand hat es nutzen wollen zu seiner Zeit, als es darum ging, wer hat es eigentlich wirklich erfunden. Hier sieht man noch die Z4. Da gibt es dann spannende Geschichten, wie sie die also gegen Ende des Zweiten Weltkriegs dann über die Dörfer transportieren, damit sie nicht dem Alliierten in die Hände fallen oder sondern dann sich irgendwie verstecken und diese ganze Kiste verpackt haben und das ganze Dorf meint, sie haben eine Höllenmaschine in ihren Schuppen. Also da gibt es, das in seiner Biografie hat Zuse das immer sehr lebhaft auch geschildert. Inzwischen steht diese hier in der ETH Zürich, um 1950 ist die gebaut, in Dresden gibt es ein Zuse-Museum. Dieses Jahr ist das Zuse-Jahr, also insofern hat eine historische Aufarbeitung findet da statt. Der Sohn von Konrad Zuse, Horst Zuse, lehrt in Berlin Informatik und kümmert sich auch darum, dass das Andenken an seinen Vater weiterhin aufrechterhalten wird. Sie können das alles simulieren und emulieren im Netz, also wenn Sie sich dafür interessieren mal. Das ist so eine Maschine, die gut aufbereitet ist, aber rein in der Genealogie der Rechentechnik ist es eine Sackgasse. Nicht, weil es technisch nichts hergegeben hätte. Und diese Dinger laufen jetzt auch nicht mehr mechanisch. Also schon die nächsten werden dann mit Relais und elektrisch später und dann mit Röhren angetrieben, sodass es durchaus, und dann auch Transistoren, also den macht diese technische Entwicklung der Rechentechnik mit. Aber es bleibt halt so eine Insellösung, weil er seine eigene Architektur hat. Und die Geschichte der Rechentechnik wandert dann doch nach Übersee. Vorher aber ein Abstecher nach England, auch hier eine wichtige Figur in der Entwicklung des Computers, Alan Turing, der bekannt ist vor allem durch seine Aufgaben im Bletchley Park. Also da gibt es ja inzwischen 2 oder 3 Filme über die Figur, der mitgeholfen hat, die deutschen Funksprüche zu dekodieren, also die verschlüsselten Funksprüche, und im Zuge dieser Dekryptierung auch einfach eine universale Rechenmaschine entwickelt hat. Und ganz bekannt, das wird Ihnen, ich weiß nicht, ob es in Ihrem Studium, aber wenn Sie sich mit Computern irgendwie theoretisch beschäftigen, immer wieder vorkommen, ist die Turing-Maschine. Haben Sie die Turing-Maschine schon mal gehört? Noch nie. Also die Turing-Maschine, das ist jetzt, um Sie einzuschüchtern, diese Folie, ist im Grunde, nein, dann überspringen wir diese Folie. Ich zeige Ihnen mal eine Turing-Maschine. Das hat Turing entwickelt, gar nicht als Maschine, sondern als theoretisches Konstrukt. Nehmen wir an, wir haben ein unendlich langes Speicherband, auf dem halt bestimmte Buchstaben geschrieben werden können. Und wir haben eine Maschine, eben diese, die hat so einen Schreiblesekopf, die kann auf dem Band schreiben und lesen, sie kann sich nach links und nach rechts bewegen und in verschiedenen Zuständen sein. So, und dann haben wir zusätzlich dann auch noch, also wir haben Zustände, wir haben diesen Schreiblesekopf, wir haben den Speicher und ein Alphabet und wir haben ein Programm, das sagt, wenn die Maschine im Zustand A ist und sie findet einen Strich, dann soll sie einen Strich, also so einen Unterstrich, dann soll sie ein Leerzeichen schreiben und in Zustand A verbleiben. So, und was wir hier haben ist, das sehen Sie ja auf dieser, da haben wir 2 Striche plus 3 Striche. Das ist jetzt das Programm, um diese 2 Ziffern voll oder Zahlen, kann man ja sagen, 2 plus 3 zu addieren. Also das ist sozusagen eine Addierung. Und was Turing damit zeigt, er kann Addition in diese Maschine überführen und damit auch Multiplikation. Und niemand muss es machen. Aber er zeigt dann, er kann jede Formel oder jeden mathematischen Ausdruck in der Turing-Maschine abbilden. Ich zeige Ihnen mal, wie das jetzt funktioniert. Also das Ding ist in Zustand A, findet ein Leerzeichen, bleibt in A und geht einen Schritt weiter. Nicht, das ist so, geh einen Schritt weiter nach rechts und bleib in Zustand A. So, jetzt sind wir in der nächsten Zeile. Jetzt finden wir einen Strich, dann mal einen Strich hin und geh einen Schritt weiter und geh in Zustand B. Und Zustand B heißt halt, ich lese gerade die erste Zahl. So, jetzt sind wir bei der und wenn er wieder einen Strich findet, geh wieder weiter und bleib in B und zwar so lange, bis du fertig bist. Und jetzt hast du ein Pluszeichen, bist in Zustand B, dann mal dort einen Strich hin und geh wieder eins weiter. So, jetzt wird also das Plus ersetzt. Und jetzt ist er in Zustand B bis zum Ende. Und jetzt am Ende ist er in Zustand B, findet ein Leerzeichen, dann mal ein Leerzeichen hin und gehe eins zurück und gehe in Zustand C. Und was wir jetzt machen ist, wenn du, wir sind, er weiß jetzt, er ist im letzten Strich der zweiten Zahl. Das ist Zustand C. Also lösch das und geh wieder zurück und geh in Zustand D. Und D ist so viel wie geh wieder nach Hause, also geh so lange zurück, bis du keinen Strich mehr hast. Und wenn du fertig bist, geh in Zustand E, Endzustand. Und jetzt haben wir, was wir gemacht haben, wir haben das Pluszeichen ersetzt, indem wir den letzten Strich an die Stelle des Pluszeichens gesetzt haben. So funktioniert eine Turing-Maschine. Also extrem elementare Befehle nur. Aber darum ging es ja auch. Also Turing konnte zeigen, man kann eine Maschine bauen, die alle mathematischen Funktionen abbilden kann. Also daraus bauen wir jetzt als nächstes eine Multiplikation, indem man das Ganze so oft ausführt wie die zweite Zahl. Man kann eine Subtraktion machen etc. Und das ist das Interessante und das war für ihn, ist das also ein Grund, das ist ein grundlegendes Papier in der Mathematikgeschichte gewesen. Also wie kann man eigentlich entscheiden, ob einem eine Funktion lösbar ist oder nicht? Und er kann zeigen, man kann es nicht entscheiden. Also man weiß nicht bei einem gegebenen Turing-Programm bei jedem, ob dieses Ding irgendwann mal zu Ende kommt oder nicht. Und das führt dann wiederum darum, dass die Mathematik offene Stellen hat. Das war ein Riesenskandal in der Zeit. Heute wird das gerne verdrängt. Aber es gibt Probleme in der Mathematik, die man nicht entscheiden kann. Das beweist er mit so einer Maschine. Und als Abfallprodukt ist es eigentlich der erste Computer. Auch das werden Sie vielleicht sogar heute noch erahnen, aber wenn ich auf die Rechenarchitektur eingehe, werden wir es noch sehen. Faktisch ist so eine Maschine nicht gebaut worden. Es gibt viele Simulationen, die halt genau solche Spielereien ausführen, aber niemand würde damit, sagen wir mal, ein Textverarbeitungsprogramm schreiben, eine Turing-Maschine. Aber Computer funktionieren, in ihrem Inneren funktionieren sie ungefähr so. Mit ganz elementaren Dingen werden einzelne Bits geschrieben, also eine 0 oder eine 1 wird an eine Stelle in den Speicher geschrieben. Und alles, was Sie sehen an Computern, lässt sich praktisch darauf zurückführen. So, und mit diesem theoretischen Konstrukt, aber auch mit seinem mathematischen Genie, fängt er dann an, eben die Enigma zu dechiffrieren und andere Kryptomaschinen der deutschen Wehrmacht. Die Enigma, ich weiß nicht, ob Ihnen das Konzept vertraut ist, ist so eine Schreibmaschine gewesen. Und mit jeder Taste, die Sie drücken, wird nicht nur ein anderer Buchstabe ausgegeben, sondern intern verschiebt sich noch so eine Walze weiter. Das heißt, der Chiffrierschlüssel verändert sich mit jedem Zeichen. Das ist extrem raffiniert, weil man es nicht einfach entschlüsseln kann. Also A steht für B und B steht für C. Das sind ja so einfache Verschlüsselalgorithmen. Aber da steht A für B im ersten Zeichen, aber im zweiten Durchlang ist es wieder was ganz anderes. Und das war eigentlich unknackbar, das System, weil man keinen Ansatz hatte. Es funktioniert in der Dechiffrierung eigentlich simultan. Man musste ein Codewort eingeben. Man wusste, heute wird alles verschlüsselt nach dem und dem. Man musste diese Walzen irgendwie einstellen. Und dann drückte man das empfangene Zeichen und die Maschine spuckte das Gegenteil wieder aus, weil sich die Walzen im gleichen Zustand befanden. Und diese Bücher wurden den Kommandanten in den U-Booten mitgegeben auf wasserlöslichem Papier, damit so ein U-Boot, wenn es da mal aufgebracht wird und irgendwie überflutet, das Codebuch zerstört wird. Aber nichtsdestotrotz fielen solche Codebücher und solche Maschinen auch in die Hände der Engländer, die sich dann dran machten, die Enigma zu entschlüsseln. Was einerseits davon abhing, dass sie diesen aktuellen Tagescode hatten und dann natürlich auch Funksprüche auffangen mussten. Und die Deutschen sendeten den ganzen Tag irgendwas Komisches, aber die wussten halt, um 12.03 Uhr, da wird was Richtiges gesendet. Also das musste man alles rauskriegen. Und dann gab es zusätzlich noch das Problem, dass die Deutschen jeden ihrer Ansprüche mit Heil Hitler beendeten, sodass man die letzten 8 Buchstaben ungefähr wusste. So, und also dann konnten sie wenigstens, wenn sie einen Funkspruch empfangen haben, wissen sie, die letzten Zahlen sind, also die letzten Kombinationen bedeuten Folgendes. Und aus solchen eigentlich Berechenbarkeiten schafft es dann Turing und sein Team, diese Enigma zu entschlüsseln und damit auch zu wissen, wo die U-Boote sind. So, und dann konnten sie, und das ist inzwischen auch, gilt als historisch gesichert, als dann die Amerikaner über den Atlantik fuhren, um in der Normandie zu landen, konnten sie das deswegen machen, weil sie wussten, wo die deutsche U-Boot-Flotte ist. Ansonsten wären die alle versenkt worden. Also wusste man, wo die U-Boote sind, konnte dort entweder die Gegend freischießen oder die Flotte so drumherum leiten, sodass man sagen kann, dass Alan Turings Beitrag vielleicht nicht kriegsentscheidend war, aber dafür gesorgt hat, dass der Krieg so früh beendet wurde, weil man einfach die Standorte kannte. Und da gibt es dann spannende, das sind wieder so Kriegsgeschichten, dass dann Churchill mal so einen ganzen Konvoi opferte, damit die Deutschen nicht mitkriegen, dass ihre Kodierung enttarnt ist. Also hat er irgendwie gesagt, nein, nein, wir dürfen jetzt nicht eingreifen, weil die sonst wissen, dass wir es herausgefunden haben, und hat dann irgendwie einen ganzen Konvoi versenken lassen, nur damit halt die Alliierten irgendwie ein paar Wochen später unbehelligt über den Atlantik fahren konnten. So, das ist dann eine Maschine, die dabei entstand, der Kolossos, lange Zeit Staatsgeheimnis, aber das führt dazu, dass die Engländer sagen, ja, wir haben den Computer erfunden, unser Turing war es. Allerdings, also stolz waren sie nicht auf den Turing lange Zeit, er war homosexuell und nach dem Krieg wurde er dann auch verfolgt und musste sich einer Hormonbehandlung unterziehen, also eine chemische Kastration, dadurch wurde er depressiv und hat sich dann 1954 mit einem vergifteten Apfel das Leben genommen, so ein Schneewittchentod gewählt. Das gibt's wieder. Dann gibt es wieder Verschwörungstheorien. Nein, er wurde umgebracht, weil er zu viel wusste, denn alles, was er geschrieben hatte, stand unter strenger Geheimhaltung. Historisch, man geht inzwischen dennoch davon aus, dass es wohl ein Selbstmord war, weil er wohl depressiv wurde aufgrund der Hormonbehandlungen und natürlich auch der sozialen Ächtung. Also er hat kriegsentscheidender da was beigetragen und hat Wichtiges geleistet, aber hatte keine Anerkennung, durfte auch nicht irgendwie öffentlich machen, weil das ja alles unter strenger Geheimhaltung stand, so wie diese Maschine, die inzwischen auch nachgebaut ist. Und also es ist halt ein Computer, wie nun andere auch, ein 5-Bit-Rechner, um jetzt nicht die Enigma zu entziffern, sondern eine andere Maschine, die Lorenz-Maschine. Aber das sind solche, auch solche Entwicklungen, auch hier aus, also es wird zwar entwickelt, auch mit staatlicher Unterstützung, aber es wird nicht freigegeben, sodass auch aus dieser Maschine keine Weiterentwicklungen kommen. Also auch in hier, der Baum endet an dieser Stelle, weil es wieder zu eng gesehen wurde. Insofern müssen wir einen anderen Zweig suchen, der uns zur Entwicklung des Computers in der Form führt, wie wir das dann heute auch kennen. So, hier ist IBM, Automatic Sequence Control Calculator von Howard Aiken, in Anlehnung an die Babbage-Maschine, kann man sagen. Also der hat Babbage-Unterlagen gefunden und gesagt, sowas will ich auch bauen, aber mit besserer Technik, und baut ein in Harvard die Mark I als Prototypen und merkt dann aber, er kann das einfach von der Herstellung gar nicht leisten und holt sich die IBM ins Boot, die eigentlich nur so Rechenmaschinen für Büros vermietet hat in der Zeit. Also vermietet, weiterhin wie Hollerith vermietet auch die IBM ihre Maschinen und so mit diesen Computern, also da, naja, in der Größenordnung denken die nicht, die haben mehr so einen Schrank haben die vermietet, das war ein Taschenrechner, aber das sehen Sie ja, das ist ja also eine ganze Schrankwand. Das war für Sie erstmal uninteressant. Also bis die zu merken, dass Computer interessant sind, war der Markt eigentlich schon etabliert. Aber gut, Sie haben gesagt, so als Grundlagenforschung, das wird unterstützt und Sie stellen die Relais zur Verfügung, sodass das eben auch eine IBM-Maschine ist. Aber die ASCC oder die Harvard Mark I, das sind identische Maschinen. Sie funktioniert, das ist nicht uninteressant, dezimal. Also hier sehen Sie schon wieder diese, das sind, ich glaube, auf dem Bild sind das, ich glaube, die sind hier, die Einstellräder oder hier, ich weiß es gar nicht genau, wo die verortet sind. Nee, hier werden die sein. Da stellen Sie nämlich Zeile für Zeile Ihre Zahlen ein. Und das ist sozusagen Ziffern. Und es ist nicht binär. Binär wissen Sie aber, das kennen Sie, oder? Binär und Bits und so. Also das stellen Sie nicht, das ist jetzt nicht gemein gewesen. Also ich kann ja durchaus, das ist ja nicht so selbstverständlich. So, also da stellen Sie dann Ihre Zahlen ein, aber binär, dezimal, also mit so Telefonwählern kann man sagen, wird das da eingestellt. Und dahinter ratteln dann die Relais und dann können Sie damit immerhin, Sie haben Sie dann die hier konstanten Storage Counters hier, Multiply Divide Unit, hier können Sie multiplizieren und dividieren, funktional, und dann werden noch, und hier wird das dann hinterher ausgegeben, also Typewriters, Card Feeds etc. So, und das Ding kann doch immerhin 3 Additionen pro Sekunde ausführen, aber es geht halt vollautomatisch und mit dieser Programmlogik, die dann dahinter steckt, also mit solchen speziellen Modulen. Was hieß es, dass es irgendwie 100 strickende Frauen, so ein Geräusch wäre das gewesen, wenn diese Harvard Mark I aktiv ist, weil das alles über Relais läuft. Und Relais sind ja so elektromagnetische Kontakte und wenn die anziehen, das ist so ein Magnet, dann klackt halt so ein Schalter. Und wenn da diese ganzen Relais erstmal tickerten, dann hat das einen Höllenlärm gemacht. Das Problem war auch dieser Maschine, dass sie keine Schleifen kannte. Also sie können immer nur einen Schritt nach dem anderen ausführen und es gab keine bedingten Anweisungen. Also wenn du fertig bist mit der Rechnung, dann mach weiter, ansonsten geh wieder zurück und rechne weiter. Wenn sie eine Schleife ausführen wollten, mussten sie halt, also wenn sie 100 Mal eine Operation ausführen, mussten sie die auch 100 Mal auf ihre Lochkarten stanzen. Oder Schleifen wurden dann wirklich, indem sie so eine Lochkarte nehmen und an den Anfang nähen. Also sie haben wirklich eine physikalische Schleife und die wird dann so lange ausgeführt, bis sie sagen, jetzt reicht's, und dann knüpfen sie wieder auf, binden das andere Programm dran und dann geht's weiter. Das war bei Zuses ersten Rechnungen dann auch so. Er hat Film genommen, weil er, also die Frage, wo kriegt man das Material her? Der hat, also das war ja alles so im Kriegsdeutschland, hat er erstmal Mühe sein. Deswegen musste auch seine Relais selber sägen, weil er halt so viele gar nicht bekommen hat. Und hat dann altes Filmmaterial bekommen von UFA-Regisseuren, in die er dann Löcher gestanzt hat, womit er seine Programme füttert. Die Arbeit mit Lochkarten, da war IBM ja groß drin. IBM und Lochkarten, das ging Hand in Hand, weil die ganzen Fabriken hatten, um ihre Lochkarten auch herzustellen. Und es war ganz klar, dass man damit dann diese Maschine füttert. Es war sehr langsam und es war auch mehr so ein Prototyp, so ein Proof of Concept, der dann, es gab eine Mark II und dann ging das so ein bisschen weiter, aber das Grundproblem ist eine Dezimalarchitektur, das war nicht sehr effizient und sehr fehleranfällig natürlich. Grace Hopper ist auch hier wieder zu nennen, programmiert die Mark I, kommt eigentlich aus der Navy, ist Mathematikerin und wird dann irgendwie abberufen und soll jetzt das Ding programmieren und findet sich wiederum in der Computergeschichte an prominenter Stelle, weil sie nicht nur wieder eine Frau war, was in der Zeit nicht unüblich ist, dass man Frauen als Programmiererinnen einsetzt, immer Mathematikerinnen, also es gibt noch gar keine Informatik als Fach. Und die Frauen arbeiten akkurater und konzentrierter und sind bereit, auch über längere Zeitraum solche monotonen Arbeiten auszuführen, im Gegensatz zu den Männern, die immer so ungeduldig waren. Einer der Gründe, und sie waren sozialer, einer der Gründe, warum es auch das Fräulein vom Amt gab, einfach weil die Frauen freundlicher waren. Und es gab erst die Männer in Telefonhäusern, also in diesen Telefonverbinderstellen, die aber irgendwie ungeduldig wurden. Und so, dass sie dann durch die Frauen ersetzt wurden. Und bei den Programmiererinnen war das eine ganz ähnliche Argumentation. Das sehen wir noch bei den ENIAC-Girls, auch alles Mathematikerinnen, immer hochqualifiziert, die aber auch bereit waren, weil so ein Programm zu schreiben, die wissen ja, da müssen sie erstmal so einen ganzen Schrank voll Relais einstellen. Und da war Grace Hopper ganz begabt drin, weil sie nicht nur die Dinge einstellte, sondern es war eben nicht nur, es ist kein Sekretärinnenjob, wo man das irgendwie ausführt, was andere sich überlegen, sondern sie musste die Programme auch entsprechend programmieren. Und sie merkte recht bald, dass dieses Fehlen von bedingten Anweisungen einfach auch eine unglaublich langwierige Programmierarbeit zur Folge hat und baut dann Subroutinen, also dass bestimmte Routinen ausgelagert werden und nur eingelesen, wenn es erforderlich ist, sodass sie, das machen wir heute, das heißt Funktionen zum Beispiel, also dass sie das erstmal in die Computerprogrammierung einführt oder Compiler, dass sie vorprogrammiert auf dem Papier und der Rechner dann, also das macht nicht die Mark I, aber dass der Rechner das dann sozusagen erstmal in seine Sprache übersetzt. Sie prägt COBOL als Programmiersprache, die Business Oriented Language, die ja bis heute benutzt wird, weil in den 60er Jahren da Maschinen programmiert wurden und nie ausgetauscht. So dass heute, jetzt wo diese COBOL-Programmierer-Generation ausstirbt, händeringend COBOL-Programmierer gesucht werden, um diese aus den 60er und 70er Jahren stammende Software zu warten. Also wenn Sie spezialisieren wollen, ist das ein sicheres Arbeitsfeld. Aber ich weiß nicht, ob es Spaß macht, eine Technik, die 40 Jahre alt ist, halt zu konservieren. So, und sie prägt das Wort Debugging. Da ist halt, das ist so überliefert, die first actual case of a bug being found. Da hat sich nämlich eine Motte in das Relais Nummer 70 im Panel F verirrt und dafür gesorgt, dass der Kontakt nicht mehr schloss. Und insofern hatte dieses Programm einen Bug. Aber da sie geschrieben hat, first actual case of a bug, es ist keineswegs, hat sie das Wort erfunden. Das Wort Bug war schon viel älter, das kommt schon aus der Telegrafenzeit. Aber es war das erste Mal, dass ein Bug wirklich, also die Form eines Käfers hatte. Den hat sie dann aufgeklebt und dieses ist halt inzwischen im Museum, einfach weil es so eine charmante Fußnote in der Computergeschichte ist. Aber sie prägt das Wort Debugging als Begriff, Fehler systematisch zu suchen in Programmen. Denn Computer sollen ja eigentlich laufen und also schnurgerade das ihr Programm abspulen und eigentlich nur die Ausgaben geben, die vorgesehen sind. Aber Debugging, also wie finden Sie den Fehler in einem Programm? Das ist gar nicht so einfach. Wenn Sie mal selber programmieren, dann müssen Sie Routinen einfügen, die immer so Statusmeldungen rausgeben auf einem Terminal oder auf einem Drucker, um überhaupt mal den Fehler einzugrenzen. Und das kann man systematisieren. Und diese Systematik wird halt als Debugging bezeichnet, um die Fehler, entweder die offensichtlichen Fehler, wo das Programm gar nicht mehr läuft, viel schlimmer sind aber die logischen Fehler, wo es dann Rundungsdinge gibt oder das Programm tut, was es will, was ich sage und nicht das, was ich möchte. Das sind ja so viel die schlimmeren Probleme, wo das Programm zwar durchläuft, aber nicht das macht, was man gerne hätte. Und das ist eben die Aufgabe der Debugger. So, und die Mark I immerhin, prägt, also die ist ja in Amerika und jetzt kommen Presper Eckert, John Morley und Herman Goldstein, die auch eine universale Rechenmaschine bauen wollen. Die lassen sich von sowas inspirieren. Also die schauen sich das an und sehen, ja, okay, aber es gibt Probleme mit der Dezimalarchitektur. Das ist vielleicht gar nicht so spannend. Da kann man sich was anderes überlegen. Oder Relais als elektromechanische Verbinder ist zu fehleranfällig und vor allem viel zu langsam. Man muss mit Röhren arbeiten, sagen sie. Also Röhren sind rein elektrisch arbeitende Schalter, indem sie eine Spannung anlegen und ein Strom fließt und der steuert einen anderen Strom. Und insofern können sie eine Mechanik, die sich schließt, damit ein Strom fließt, sondern ein kleiner Steuerstrom steuert einen großen Strom, was heute Transistoren machen, aber das sind halt die Vorläufer, sind die Röhren. Und die bauen die ENIAC, den Electronic Integrator and Computer, 1946. Das sind die Erfinder der Computer, wenn Sie einer fragt. Wieder einmal, weil aus der ENIAC tatsächlich ist nun der Zweig, der computergeschichtlich bis heute Bestand hat. So, und hier sieht man die dann, Eckert und Morley und Herman Goldstein, der Armee-Verbindungsoffizier war auch Mathematiker. Und das ganze Projekt dann auch so ein bisschen begleitet. Aufgabe der Maschine ist es, es ist Kriegszeit, als sie entwickelt wird, ballistische Tabellen, was schon immer die Computergeschichte oder die Rechentechnik begleitet hat. Man wollte halt wissen, wie man seine Flaks ausrichten muss oder seine Kanonen, um möglichst gut zu treffen. Und da brauchen sie halt irgendwelche trigonometrischen Funktionen und Logarithmen. Und diese Tabellen werden hier vorkalkuliert, kann man sagen, damit die dann später einfacher eingesetzt werden können. So, das ganze Ding hat 70.000 Widerstände, 10.000 Kondensatoren, 17.486 Elektronenröhren. Und so eine Röhre ist sehr anfällig. Also da fällt regelmäßig eine aus und dann muss man, das berichten Sie dann auch in Ihren Unterlagen, halt immer gucken, also diese ganzen 17.000 Röhren, wo man, also man weiß ja ungefähr, in welchem Modul es ist, aber man war immer damit beschäftigt, Röhren auszutauschen. Das Ganze war aber clever gebaut, also sehr redundant, sodass, wenn eine Röhre ausfällt, ein anderer Bereich das übernahm, sodass es doch verblüffend robust lief. Verbraucht nur 175 Kilowattstunden und wiegt 30 Tonnen. Sie sehen ja auch hier den Aufbau, das würde diesen Raum hier bequem ausfüllen und leistet aber immerhin 5000 Additionen pro Sekunde im Gegensatz zur Mark I, die ja da auf nur 3 oder 2 pro Sekunde gekommen ist. Und dadurch können jetzt auch eben solche Rechnungen erbracht werden. Nur als das Gerät gebaut wird, 46, wird es dann irgendwie eröffnet, also dann funktioniert es und dann ist der Krieg vorbei, also ist der Hauptzweck schon mal wieder hinfällig. Aber jetzt kommt John von Neumann, der den Goldstein trifft auf dem Bahnhof und die unterhalten sich so. Und Neumann war ja so ein Wunderkind, in Budapest geboren, hat dann studiert, also erst Chemieingenieur und hat dann aber nebenbei auch noch seinen Doktor in Mathematik gemacht, ohne eine einzelne Vorlesung zu besuchen, weil er das einfach, also der hatte so das absolute Gedächtnis, das war so einer seiner Vorzüge, der musste ein Buch lesen und konnte sein Leben lang auch sagen, was an welcher Seite wo steht. Und gleichzeitig konnte er dann auch große Rechnungen im Kopf ausführen, also der war ein sehr begabter Rechner und auch einer dieser genialen Persönlichkeiten. Und der beschäftigte sich auch mit dem Bau der Atombombe. Also im Manhattan-Projekt war er wissenschaftlicher Berater und berechnete so die Abwurfhöhe, wo muss die Atombombe explodieren, um maximalen Schaden anzurechnen. Das ist ein Differential, also ist ein Problem, mathematisches Problem, das Sie mit Differentialgleichungen lösen können. Unabhängig von jedem Gewissen sollte man das machen. Also war das für ihn mehr so eine Tüftelaufgabe. Und dann merkte er, als er den Goldstein traf, dass die eine Rechenmaschine bauen, mit der man sehr viele Rechnungen, also schneller als er das konnte, war diese Maschine und klinkte sich in dieses Projekt ein, in der Hoffnung, auch für das Manhattan-Projekt da was gewinnbringend rauszuziehen. Also zu dem Zeitpunkt war er schon im Institute for Advanced Studies in Princeton, nachdem er Deutschland ja auch verlassen hat. So, geht in diese Gruppe da rein, in die ENIAC-Gruppe und veröffentlicht dann 1945 die Ergebnisse dieser Gruppe unter dem Satz The First Draft of a Report on the ADVAC, das wäre das Fortsetzungsprojekt gewesen. Das wird heute John von Neumann zugeschlagen. Man muss bei von Neumann sagen, er selber hat es wenigstens in seiner Biografie so geschrieben, gar nicht so gemeint, dass er meint, das sei sein Paper. Das war schon, eigentlich war ja nur ein Draft of a Report. Und das war so ein internes Memo für die Gruppe an dieser Moore School of Electrical Engineering an der University of Pennsylvania. Das können Sie heute noch einlesen. Er beschreibt dort, wie ein Computer aussehen sollte, wenn man ihn nochmal neu bauen würde. Also was hätte der so für Architekt Touren, dass er auch funktioniert und die Fehler der Computergeschichte eigentlich ausbügelt. So, und das gilt heute, gilt das als die von Neumann-Architektur oder von Neumann-Prinzipien der Rechnerarchitektur. Und bis, naja, vor wenigen Jahren kann man sagen, waren alle Computer auch von Neumann-Rechner. Inzwischen ist es so ein bisschen anders dadurch, dass wir sehr viele Parallelrechner ja haben. Wir haben ja immer 2 oder 3 oder 4 Kerne auf so einem Prozessor. Ja, aber die Grundprinzipien gelten bis heute. Also von Neumann hat sie nicht erfunden, aber er hatte immerhin die Gabe, wenn er kluge Ideen hört, die nochmal zusammenzufassen und auch andere Ideen aufzugreifen, dort einzugliedern und das in eine vernünftige, lesbare Form zu bringen, was nicht jeder Ingenieur kann. Also viele Ingenieure können das zwar basteln und austüfteln, aber verheddern sich dann so in ihren Details, und von Neumann konnte das dann auch in mathematisch präziser Form bringen. So, und hier, das ist so die Grundlage, wie funktioniert jetzt so ein Computer in der von Neumann-Architektur. Ich gehe darauf nochmal ein, wie gesagt, in der Vorlesung über Rechnerarchitektur, aber dann haben Sie es hier schon mal so in Grundzügen gehört. Sie haben einerseits, diesen Computer gab es 1945 in dieser Form gar nicht, aber von Neumann beschreibt ihn, so sollte er aussehen. So, Sie haben diese Central Processing Unit, also den eigentlichen Teil, der die Rechnungen ausführt, und Sie haben einen Speicher. Und in dem Speicher werden Programme und Daten gleichwertig abgelegt. Also es gibt nicht wie bei der Mark I einen eigenen Speicher für dieses Programm, halt diese Lochkarten, und einen eigenen Speicher für die Daten, das sind diese Konstanten, die Sie eingeben, sondern es ist alles in einem Speicher, das ist viel einfacher. Und dazwischen haben Sie dieses sogenannte von Neumann Bottleneck, den von Neumann Flaschenhals, das Memory Data Register und das Memory Address Register. Und über das wird das gesamte Programm laufen. Und dann haben Sie so eine Uhr. Jeder Prozessor hat heute auch so, das ist so ein kleiner Quarz, der da so vibriert, damit in jedem Takt wird halt ein Schritt ausgeführt. Und was passiert? Sie hätten hier das Programm von oben nach unten, kann man sagen, die Daten von unten nach oben, die treffen sich dann hier. Das ist bis heute ganz beliebt, wenn Sie Programme, also für alle Hacker ist das der Traum, weil Sie nämlich, wenn Sie genügend Daten reinschreiben, überschreiben Sie das Programm. Und wenn Sie es geschickt machen, dann führt das Programm Dinge aus, die es gar nicht machen sollte, sondern die haben Sie reingeschrieben. So knacken Sie Webserver, wenn Sie die sagen, Sie haben ein Formular, dann füllen Sie ganz viele Daten in so ein Formular, schicken das ab, und wenn Sie Glück haben, oder ne, Glück ist es nicht, also wenn Sie gut arbeiten, dann knacken Sie auf der anderen Seite den Server und kriegen Root-Rechte auf dem Server. Das ist ein Erbe der von Neumann-Architektur, weil nämlich Daten und Programme im gleichen Speicher stehen, das Programm meistens ja vorher reinkommt, die Daten aber im Laufe der Verarbeitung ja immer nachgeliefert werden. Es ist also ganz beliebt bis heute, auch eines der großen Probleme. So, jetzt haben Sie hier die ALUs, also die arithmetischen logischen Einheiten mit verschiedenen Registern, und hier unten halt diesen Kontrollteil. Das ist ähnlich wie bei Zuse, wenn Sie sich noch grob daran erinnern. Auch hier hatten Sie ein Rechenwerk und Sie hatten ein Adresswerk und solche Dinge. Zuse hat das nicht ganz so realisiert, aber das Problem bei Zuse, von Neumann wusste gar nichts von Zuse. Oder diese ganze ENIAC-Gruppe wusste gar nichts von Zuse, weil er ja in seiner deutschen Enge seine Entwicklung gar nicht rausgeben konnte. Und was nun passiert ist, dass diese Kontrolleinheit sagt, okay, hol mir mal den nächsten Programmbefehl. Wird geholt, wird über das Datenregister, also hier, das greift auf den Speicher zu, zurückgegeben und dekodiert, Instruction Decoder, und ausgeführt, und der Programmzähler geht eins hoch. So, und dann wird wieder nächste, Fetch, also hol mir den nächsten Befehl. Dann wird das geholt, wird ausgeführt. Execute, fetch, decode, execute. Das ist so dieser von Neumann-Zyklus. Typischerweise wird der Programmzähler eins weitergezählt, nächster Befehl wird geholt, fetch, zurück, Decode, Execute. So, und wieder Programmzähler weiter. Typischerweise Programm Counter plus 1. Man kann aber auch, manchmal, es gibt halt so bedingte Anweisungen, wenn das Ergebnis der Multiplikation 0 ist, dann springe zurück nach da oben. Und sowas, das gibt es da halt auch. Und das sind diese Fetch-Execute-Cycle, die grundlegend aber bis heute sind für die Computerarchitektur. Man hat immer Fetch-Execute Fetch oder Decode-Execute. Das Ganze läuft über diese Bus-Systeme. Busse heißt, es sind einfach also Kabel- oder Leitungsverbindungen, in der mehrere solcher Informationen gleichzeitig rübergereicht werden. So, und damit haben wir, das ist so eine wichtige Folie, das ist ganz beliebt, weil da die Vorlesung bis jetzt zusammengefasst wird. Zu Beginn der 50er Jahre hatte sich die von Neumann-Architektur für die Konstruktion einer universellen Rechenmaschine durchgesetzt. Und zwar nicht, also es war nicht nur historisch zufällig, weil halt von Neumann so ein wichtiger Mann war und viele auf ihn gehört haben, sondern es hatte eben auch technische Gründe. Es hatte historische Gründe, eben, dass die Engländer und die Deutschen ihre Entwicklungen gar nicht entfalten konnten aus politischen, vor allem politischen Gründen, zum Teil auch persönlichen Gründen. Aber es hatte eben auch technische Gründe. Was macht nun diesen von Neumann-Architektur aus? Es ist ein Turing-vollständiger Rechner. Die erinnern sich an die Turing-Maschine. Jede berechenbare Funktion kann man mit der Turing, mit diesem Laufband, kann man damit berechnen. Das muss ein Computer auch können, im Gegensatz zu Taschenrechnern oder den Tischrechnern oder den Rechenmaschinen der IBM. Die sind halt hochspezialisiert, damit können sie nur also die Grundrechenarten, aber keine rekursiven Funktionen ausführen. Oder berechnen zum Beispiel. Es soll elektronisch sein, im Gegensatz zu den elektromechanischen Relaisrechnern, die viel zu langsam sind und dann auch sehr störanfällig. Man muss dazu sagen, diese elektronischen Rechner sind auch störanfällig, weil die Röhren, da brennt halt mal so eine Röhre durch und da müssen sie die ersetzen. Aber es geht deutlich schneller, weil sie nicht diese Schließzeiten der Relais haben. Also auch hier gab es Maschinen, die elektromechanisch arbeiten und von Neumann sagt, nein, besser machen wir es nicht. Es soll binär sein und nicht dezimal, so wie auch die Mark I, wo sie diese Zahlen immer einstellen, was dann dazu führt, dass die Register, alles muss ja 10 verschiedene Zustände annehmen können. Das Schöne beim Binären ist, Strom an, Strom aus. Da kann eine Röhre wunderbar mit umgehen. Es soll ein digitaler Rechner sein und kein Analogrechner. Die gibt es auch, Analogrechner, die habe ich jetzt wenig erwähnt, also die im Grunde genommen keine 0 und 1 Zustände speichern, sondern alles dazwischen auch noch. Das wird in der Zeit wird damit stark experimentiert. Sie können Integralgleichungen können Sie sehr schön analog ausrechnen. Da muss so ein Digitalrechner lange arbeiten. Aber das Digitale ist viel schneller und viel einfacher in der Architektur. Es muss ein Variable. Jetzt kommen wir zu den gespeicherten, gesteckten Programmen, nicht zum Programmablauf. Mit einem Variablen Programm, jetzt kommt das Programm, ein variables Programm, also kein festes Programm, wo das Programm drin ist und Sie können es nicht mehr ändern. Das sind wieder diese spezialisierten Maschinen, die auch die IBM ausliefert, wo das Programm fest drin ist. Es muss intern und nicht extern soll es rein. Also es ist nicht wie auch Zuse das gemacht hat, dass Sie das Programm, sagen wir, auf diese Lochkarten speichern oder auf der Filmrolle, die immer eingelesen wird, wenn das nächste Programm gebraucht wird. Das dauert zu lange. Das Programm soll eben speichervorrätig sein. Es muss eben intern, nicht extern, zusammen mit und nicht getrennt von den Daten gespeichert. Auch das ist wieder so eine Entscheidung. Das sagt von Neumann auch, der sah das Problem, wenn wir Daten und Befehle in den gleichen Speicher packen. Er sagt, aber wenn wir es nicht machen, wird die Architektur viel komplizierter. Vielleicht wird das irgendwann mal so, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es also viel einfacher, das über diesen Flaschenhals, den nannte er nicht so, also über diese Register zu laufen zu lassen, als das in getrennten Speicherbereichen zu halten. Und zwar von den Daten, die müssen gespeichert und nicht etwa gesteckt sein. Da sehen Sie die ENIAC, hier sehen Sie auch die ENIAC Girls oder zwei der ENIAC Girls, Gloria Gordon, Esther Gersten, die halt gerade ein Programm stecken. Die ENIAC war so, wenn sie Verbindungen herstellen, haben sie den Kabel genommen, so wie mit den Synthesizern in den 60ern und haben das, also die Strippe von hier nach da gemacht. Es hieß, die ENIAC zu programmieren dauert 2 Tage, die Rechnung auszuführen dann eine Viertelstunde. Das war so ein festes, es war zwar ein variables, aber es wurde gesteckt und das war sehr unangenehm. Also das war dann besser, sagen wir mal, auf Lochkarten das Programm vorzuproduzieren, dann wird es in den Speicher eingelesen, nicht intern gespeichert. Aber es muss ja irgendwo produziert werden, dann gespeichert, dann wird ausgeführt. So wird es dann später auch laufen. So, und es wird automatisch und nicht etwa manuell ausgeführt und sequenziell und nicht parallel. Auch hier sieht von Neumann schon die Möglichkeiten, dass bestimmte Rechnungen einfacher sind, wenn man mehrere, sagen wir mal, Recheneinheiten nebeneinander laufen lässt. Auch hier entscheidet er sich aus technischen Gründen, sagt, das Parallele ist zu schwierig. Also da gibt es zu viel Nebenläufigkeit und dann wollen zwei Prozesse auf den gleichen Speicher zugreifen. Da muss man dafür sorgen, dass es der Richtige zum richtigen Zeitpunkt macht. Also das wird lange Zeit, es gibt parallele Rechenarchitekturen, gibt es aber immer nur experimentell. Und man kann sagen, erst in den letzten 10 Jahren sind auf den, alle Rechner, die Sie vor sich haben, werden wahrscheinlich Parallelprozessoren sein. Aber die sind halt durch die, der eine führt dann halt ihr Mail-Programm aus und der andere ihren Browser, so kann man das sagen, oder ihre, ihr Zeichenprogramm und der andere eben ihr Textverarbeitungssystem. Aber es ist nicht so, dass zwei, also es ist sehr selten, es gibt solche Programme, die das nutzen, gerade so in der Bild- und Filmverarbeitung, dass man sagt, sie haben 4 Kerne, super, dann können wir 4-mal so schnell unsere Bilder ausrechnen. Aber die meisten Programme greifen auf einen Prozessorkern zu, sodass sie praktisch, es ist so eine Form von Parallelität, aber nicht so, wie das die parallelen Algorithmen vorsehen, wo sie dann sagen, wir berechnen, alle berechnen an der gleichen Funktion, aber es geht schneller. Aber da kommen wir noch drauf zu sprechen, weil es ja inzwischen auch sowas wie vernetztes Rechnen gibt, also wo dann der ganze Pool an einem Problem arbeitet. Das führt dann so in dieser Frage der Netzmedien. So, das sieht also von Neumann und schreibt das in diesen Draft rein. Das sind alles so Merkmale, die viele, vielfach technische Gründe haben, dann aber auch historische. Oder eben man sagt, na, eigentlich ist Parallel ist toll, aber wir schaffen es noch nicht. Also es ist, wäre vielleicht mal gut, aber es ist uns jetzt zu kompliziert. Und so kommt es dann zu der folgenschweren Vision der Popular Mechanics, where a calculator on the ENIAC is equipped with 18,000 vacuum tubes and weighs 30 tons. Computers in the future may have only 1,000 vacuum tubes and perhaps weigh 1.5 tons. Das war so der Traum, das war schon sehr gewagt, das so vorzustellen. Irgendjemand schrieb mal, wenn man zu Babbage-Zeiten die Zukunft vorhergesagt hätte, dann würde man sagen, so ein Computer braucht nur 15.000 Tonnen Pferdemist am Tag und ist irgendwie so groß wie ein kleines Haus. Das ist immer das Problem, wenn man von der Technik ausgeht, genau, die zunehmen von Pferdemist. 1979 würde man Pferdemist ersticken. Das wäre wieder, weil man immer davon ausgeht, dass die Technik sich nicht weiterentwickelt. Was natürlich niemand voraussehen konnte, ist, dass die Röhre durch den Transistor abgelöst wird. Bis 1949 hätte man es voraussehen können, weil es den ja schon gab, aber nur in geheimen Forschungslabors. So dass natürlich diese Vakuum, also man braucht immer noch 1000 Transistoren als Schalter, elektronische Schalter, aber die sind nicht mehr, also diese Tonne Gewicht, die fällt dann weg und auch der Stromverbrauch nimmt natürlich stark zurück. So dass wir jetzt Ende der 40er Jahre haben wir eine vernünftige Architektur, die wird auch veröffentlicht, also diese von Neumann Architektur macht so ihre Runden. Die ATVAC selber wird sehr spät gebaut, aber diese aus der ENIAC, nicht Automated Calculator, aus dieser Familie entstehen jetzt weltweit verschiedene Projekte. Hier sieht man den ATVAC in England von Maurice Wilks, der ist, ich glaube, Radartechniker und kann mit schnell arbeitenden Schaltungen umgehen. So, und der baut eben die ATVAC in England, die Morley und Presper Eckert und Morley, die machen sich selbstständig und bauen die UNIVAC. Da komme ich aber noch gleich drauf zu sprechen. Denn ein anderes Problem ist es, wir reden jetzt immer so viel von Speicher. Der Speicher soll die Programmlogik aufnehmen, also diese Programmbefehle, als dann auch die Daten. Das Problem ist, wie speichert man eigentlich ein Bit? Und es gab eine Technik, man speichert das in den Röhren. Also pro Bit, sagen wir mal, eine Röhre. Das ist relativ viel, wenn Sie irgendwie mehrere 1000 Bits speichern wollen. Man braucht immer so einen ganzen Schrank für ein Kilobyte. Und ein Kilobyte, ich weiß nicht, ob das sind 1024 Byte, das ist verblüffend wenig. Ich meine, damals war es schon ziemlich viel, aber trotzdem so ein Schrank für ein Kilobyte war vielen zu wenig. So gab es zwei Techniken. Eines, also die alle eigentlich in Vergessenheit geraten sind, die ich Ihnen aber vorstelle, weil sie auch einfach spannend sind, wie man ein bestimmtes Problem, was jeder hat, was bis heute ja ein Problem ist, nicht wie wird gespeichert, heute will man halt, wie viel Terabyte kann ich speichern, aber wie kann sie ein Bit speichern? Und eine Technik waren die Quecksilberverzögerungsleitungen, das sehen Sie hier, das sind Metallröhren, da drin ist Quecksilber und hier haben Sie einen kleinen Lautsprecher und hier haben Sie ein kleines Mikrofon. Und jetzt wird ein Bit, da wird einfach ein Schallimpuls in das Quecksilber gegeben, das wandert mit einer vorhersehbaren Schallgeschwindigkeit durch das Quecksilber und kommt dann hinten nach einem Sekundenbruchteil wieder an. Jetzt weiß man, so eine Quecksilberverzögerungsleitung ist, sagen wir mal, 1 Meter lang. so ein Impuls kann, also so ein Impuls wandert mit 1450 Metern pro Sekunde durch das Quecksilber. Die Rohrlänge ist genau 1,45 Meter. Und jetzt können Sie bei 1,45 Meter und 1450 Meter pro Sekunde das Quecksilber, Sie können darin 1000 Bits speichern in so einer Röhre. Und zwar wandert sozusagen so eine Schallwelle hinten durch. Das Mikrofon nimmt es auf und speist es vorne wieder ein. Sie müssen immer maximal eine Sekunde warten, bis Sie Ihr Bit bekommen, bis Ihr Bit dran ist. Nicht? Weil wenn es hier gerade eingespeist wurde und Sie möchten es hier hinten dann mal haben, müssen Sie halt warten. Aber Sie können hier 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 5000 Bits speichern. Das wären 5 Schränke. Also es ist natürlich dann deutlich einfacher, das so rumzumachen. Hier sehen Sie dann, das ist auch, glaube ich, so eine Quecksilberverzögerungsleitung eben von der UNIVAC. Das sieht aus wie eine Atombombe. Please do not touch steht in dem Museum, aber das galt auch hier. Wenn Sie da draufhauen, hier, das ist meine Quecksilberleitung, ist der Speicher gerade mal gelöscht, weil Sie natürlich Schallwellen hier induzieren, die das gesamte Speichervolumen überschreiten. Na gut, aber das war eine beliebte Technik, muss man sagen. Also die hat sich auch lange Zeit gehalten. Die gibt es noch in französischen Fernsehern. Also ich weiß, wahrscheinlich gibt es inzwischen nicht mehr, aber das SECAM-Format, das SECAM speichert eine Zeile, eine Fernsehzeile, bis es die nächste ausgibt. Und diese Fernsehzeile, da geht es um Farbtechnik, die wurde in so einer Mini-Quecksilber-Verzögerungsleitung gespeichert und dann wird sie einfach sozusagen in der nächsten Zeile wieder mit ausgegeben. Also es hat sich bis in die 70er Jahre hat sich das auch gehalten. Und die andere Variante war, wenn Sie wieder Röhren einsparen wollen, die Williams-Röhre, das ist eine braunsche Röhre, kann man sagen. Also Sie haben hinten einen Elektronenstrahl, der vorne, der wird hier abgelenkt, der Elektronenstrahl, und bringt dann so einen Phosphor zum Glühen. Und da entstehen solche Punkte. Und jeder Punkt ist dann entweder an oder aus oder hell oder nicht so hell. Und damit haben Sie ein Bit gespeichert in dieser Williams-Röhre. Hier zum Beispiel 2048 Wörter a 36 Bit in dem elektrostatischen Speicher von 1954. Hier sehen Sie das auch, da sieht man jeden Punkt, aber ein Punkt speichert. Das wird hier wieder von einer lichtempfindlichen Platte aufgenommen, verstärkt und wieder zurück eingespeist. Ähnlich wie bei der Quecksilberverzögerungsleitung haben Sie also hier so einen Rückkopplungsprozess, der das Bit dann ausgibt. Auch hier gibt es wieder so eine nette Geschichte, als IBM das vorstellt, dann löschten sich alle Speicher. Warum? Weil die Presse mit ihren Blitzlichtern dafür gesorgt hat, dass also die Platte einfach zu viel Licht bekommen hat. Und wieder hier bei der Quecksilberröhre durfte man nicht anfassen, hier durfte man kein Licht einschalten. Deswegen hat man dann so Schränke gebaut, damit der Speicher auch nicht verloren ging. Also das waren also die Möglichkeiten, jeder Punkt wäre eine oder zwei Röhren gewesen. Also es ist immer noch klobig, aber es ist besser als nichts. Das ist halt Teil der Computergeschichte. Heute haben Sie das in Flash-Speicher. Also das Ding passt, Ihr Handy hat natürlich deutlich mehr als dieser ganze Kasten. Aber das ist halt so eine Entwicklung. So, und was jetzt aber passiert, der Krieg ist vorbei, aber die Technik ist da. Und Eckert und Morley machen sich selbstständig und gründen UNIVAC als Firma. Und jetzt Anfang der 50er Jahre werden Computer kommerziell verfügbar. Also der Universal Automatic Computer, immer dieses AC, da sieht man noch das ENIAC oder ADZAC oder MANIAC gibt es auch und den JOHNIAC von John von Neumann. Also eigentlich aus dieser Architektur heraus gibt es dann verschiedene Projekte, die sich entwickeln, manche nur experimentell, manche wissenschaftlich oder wie die UNIVAC eben kommerziell. Hier sehen Sie dann auch andere Speicherformen auf Tonbändern, auf magnetische Bänder. Auch die werden in den 50er Jahren kommerziell verfügbarer und einfach auch billiger. Das Problem bei diesen ist natürlich der sequentielle Zugriff. Um hier in das letzte Bit zu kommen, müssen Sie erstmal spulen. Also es eignet sich überhaupt nicht als Arbeitsspeicher, aber Sie können hier natürlich große Datenmengen unterbringen. Das geht in so einer Williams-Röhre oder einer Quecksilberverzögerungsleitung nicht. Bis heute gibt es ja diesen Unterschied zwischen Arbeitsspeicher und Festspeicher. Also einerseits ist das die RAM-Chips in Ihrem Rechner, andererseits die Festplatte oder die CD oder der Flash-Speicher. All das sind so etwas langsamer in der Zugriffszeit, aber viel größer in dem Speichervolumen. Typische Kunden der UNIVAC waren Banken, Versicherungen wieder und so Personalbüros, die dann zum Beispiel, oder eigentlich jeder, der, sagen wir mal, den Gehaltscheck am Ende des Monats ausstellt, dann wird halt geguckt, okay, wen haben wir, was arbeitet der, welchen Tarif, und dann wird das ausgedruckt. Und typische Aufgaben sind so Sortierungen. Ein neuer Angestellter ist drin, der fängt aber mit Q an, der Nachname, dann wird das gesamte da, also über Nacht, ne, ist ja kein Problem, lädt man alles rein, löscht die hinteren Bereiche, fügt es ran und spult dann die ab R wieder hinten dran, sodass diese Maschinen also ganz viel sortiert haben und dann ein paar Sachen auch mal aufaddiert und ausgegeben. Von der Rechenleistung ist das halt ein besserer Taschenrechner, würde man heute sagen. Also viel mehr konnten die nicht, aber sie könnten auch eben Zeichen verarbeiten. Also Buchstaben, kann man sagen, Buchstabenketten, indem sie die in Zahlen umwandeln und entsprechend verarbeiten. Also wir haben hier die Magnetspeicher, ansonsten Quecksilberverzögerungsleitung für den Arbeitsspeicher, das haben Sie ja eben schon gesehen. Jetzt gibt es ja wieder beeindruckende Zahlen, also 943 Kubikfuß wird da gebraucht, das wäre so eine halbe Büroetage und so geht es weiter. So, und jetzt kommt IBM, dem Thomas Watson, hier ist Junior, hier ist die historische Übergabe von Thomas J. Watson Junior auf Thomas J. Watson Senior, umgekehrt von Senior auf Junior. Misstraue jedem, der seinen Sohn genannt wie sich, der will gar keinen Sohn, der will einen Klon. Dem Thomas J. Watson Senior ist es auch gelungen. Also der hat einen Sohn gehabt, der IBM noch weiterführt, als er das gemacht hat. So, und der, dem wird der Spruch zugeschrieben, ich denke, es gibt einen Weltmarkt für ungefähr 5 Computer. Also in dieser Größenordnung. Das ist wieder so, wie Computer werden irgendwann nur noch eine Tonne wiegen. Ist das eine dieser typisch historischen Sätze. Es gibt aber auch, dieser Satz ist verschiedenen Leuten zugeschrieben worden, der Weltmarkt für 5 Computer. Der bringt IBM so richtig nach vorne. Das IBM-Motto ist seit 1914 Think, und zwar nicht etwa denk kreativ und selbstständig, sondern wenn du ein Problem hast, denke, wie würde Thomas J. Watson es lösen. Und das funktioniert dann. Also hier sehen wir Hollerith, die Tabulating Machine Company, dann wird die Computer Tabulating Recording Company aus dieser TMC gegründet und die wiederum nennt sich dann 1924 in die Industrial Business Machines um, aber das wechselt vor allem den Namen. Hier sieht man auch, das ist so eine typische Ikonografie aus der Zeit, also von 1955 mit diesen Rechenmaschinen, so Robotern, Elektronengehirn ist auch ein beliebter Begriff in der Zeit. Also auch die Vorstellung, dass der Mensch im Grunde genommen ja auch nur so eine Rechenmaschine sei und die Computer innerhalb weniger Jahre den Menschen überholen und bla bla bla. Die Rhetorik hält sich bis heute und immer wird es um 5 Jahre verschoben, die Zeit, bis die Maschinen die Herrschaft übernehmen. Was noch interessant bei IBM ist, ach so, nee, hier ist noch Think Different, das war mal so ein Apple-Slogan 1997, so als Anspielung auf diese IBM-Tradition. Ich habe es jetzt aber nicht hier drin. Es gibt, das können Sie im Netz nachlesen, ein Songbook der IBM. IBM war immer bekannt, das waren so die Blauen, weil sie eine Uniform hatten, eine ganz klare Unternehmenskultur, die sehr zentralisiert war auf den Unternehmensgründer unter Watson. Sie können das Buch noch finden mit so Hymnen auf IBM, eine Hymne auf Thomas J. Watson und so. Man kann sich so richtig vorstellen, wie die IBM-Klone dort dann jeden Morgen die Lieder auf ihren Gründervater gesungen haben. Das sorgte dafür, also dass IBM war sehr erfolgreich mit sehr unfeinen Geschäftsmethoden, aber eben auch sehr erfolgreich. Also insofern wird IBM uns noch eine Zeit lang begleiten. In der Geschichte, jetzt technikhistorisch, taucht jetzt der Transistor auf. Ab 1947 wird er zum ersten Mal in dieser Form entwickelt. Also das ist eine Röhre, aber jetzt halt hier mit Kabeln und der ist sozusagen, das ist die, ich glaube, Basis und der Kollektor, und nee, Basis, Kollektor, Emitter. Und wenn der Kollektor Strom hat, dann fließt der Strom hier durch. So funktioniert also ein elektrischer Schalter, ähnlich wie die Röhre, hier noch sehr klobig, aber Sie sehen das hier schon deutlich kleiner und sehr miniaturisierbar. Und das führt jetzt dazu, dass ein Gerät, was vorher nur einen Schrank brauchte oder was vorher einen Schrank brauchte wegen den Röhren, plötzlich unter den Tisch passte. Also das führt zur ersten Miniaturisierungswelle der Computer, die dann auch dankbar aufgenommen wird. Also dass Sie können die Architektur, was Sie mit Röhren haben, können Sie so jede Röhre durch einen Transistor ersetzen und haben den gleichen Computer wie vorher, aber der ist billiger, er ist fehlerrobuster, weil diese Transistoren längst nicht so oft ausfallen wie die Röhren und der verbraucht weniger Platz. Also ist ein echter Gewinn für alle. 1956 gibt es den Nobelpreis für diese Erfindung, was sehr früh ist. Also für eine Erfindung, die 9 Jahre alt ist, schon 10 Jahre oder 9 Jahre später einen Nobelpreis zu bekommen, zeigt einfach auch die Bedeutung. Und Anfang der 50er Jahre entwickelt Jay Forrester am MIT die Ferritkernspeicher. Sie haben hier so kleine, ja, so ferromagnetisches Material. Hier werden so Kreuzungen durchgelegt und eine Schreibleseleitung.
So, und immer wenn Sie eine Zeile und eine Spalte unter Strom setzen und der Schreibleseleitung sagen, bitte schreib das oder lese das, dann wird das hier magnetisiert. Hier sehen Sie mal so einen Ferritkernspeicher. Das ist wie so ein Stoff, kann man sagen. Aber auch der wiederum hält es, auch wenn kein Strom mehr fließt, hält er seine Speicherinformationen im Gegensatz zu allen anderen Speichern, die wir bislang hatten. Und man kann sehr schnell darauf zurückgreifen, indem Sie einfach hier diesen Schreiblese, also Sie brauchen einfach nur diese Signale. Und der ersetzt alle anderen Speicherformen eigentlich bislang und führt dann dazu, dass auch hier Speichertechnik schneller wird und einfacher, prägt den Whirlwind, der wird uns noch begegnen. Der Whirlwind, kann man sagen, ist der erste Computer, der steht am Anfang von allen Dingen. Der steht am Anfang des Internets, am Anfang der Personal Computer, am Anfang der militärischen Netze. Also der steht überall, also ziemlich weit vorne, weil das, also ein Computer, wenn es einen Computer gibt, der den meisten Einfluss in der Computergeschichte hatte, wird es der Whirlwind sein. Also wenn wir jetzt mal den ENIAC rausnehmen, der so ein bisschen, also die Architektur geprägt hat. Und auch von Jay Forrester entwickelt, ursprünglich als Flugsimulator, dann aber als universeller Digitalcomputer entwickelt, wird von der IBM zum Sage-System ausgebaut. Da komme ich noch drauf zu sprechen bei der Geschichte der Netze. Also das Semi-Automatic Ground Environment zur Luftraumüberwachung. Es ist ein sehr wichtiges System gewesen, was also technisch völlig veraltet war, als es eingeführt wurde. Man wollte wissen, wann kommen die russischen Bomberflugzeuge über die amerikanischen Luftraumgrenzen. Und als das Gerät dann endlich an den Start ging, waren die Bomber out und die Langstreckenraketen in. Und dafür war das System wieder zu langsam. Aber es hat bis in die 70er Jahre den amerikanischen Luftraum überwacht, auch für zivile Angelegenheiten. Und hat aber vor allem, da das Militär beliebig viel Geld hatte, also die Computergeschichte technisch enorm vorangebracht. Also sehr vieles kommt aus diesem Sage-Projekt. Insbesondere IBM, die nämlich den Auftrag bekommen haben, diesen Computer zu bauen, weil sie schon ziemlich gut im Geschäft waren und damit plötzlich den Einstieg in die Computerindustrie gefunden haben. Die waren ja eigentlich vorher nur so für Büromaschinen, eben so Rechenmaschinen und so Speicherwerke für Industrial Business Maschinen, hieß es ja auch. Aber plötzlich tauchen sie auf in dieser Computer und bauen, nein, sie müssen Fabriken bauen und Leute einstellen, Programmierer ausbilden. Und die stehen dann, als das Ding fertig war und in Betrieb genommen wurde, war aber das, die Infrastruktur da. Und IBM also fängt jetzt an, ganz massiv sich auf den Computermarkt zu stürzen. Eigentlich war der beherrscht von UNIVAC. UNIVAC war Anfang der 50er Jahre synonym mit Computer. So wie Sie ein Tempo-Taschentuch nehmen, da kaufen Sie sich halt ein UNIVAC und das war der Computer. Und deswegen hat man auch Sorge, wie, also man wollte es nicht Computer nennen, weil Computer halt UNIVAC war, also hatten sie es Data Processing System genannt. Hier ist jetzt die 1401, das ist schon ein Transistorrechner. Also es gab Vorläufer natürlich dafür, ich kürze hier wieder brutal ab. Aber es ist der erste IBM-Transistorrechner. Sie sehen ja auch, er ist total klein, also er braucht nur eine Fabriketage, also diese ganzen Systeme. Und was IBM halt praktisch macht, sie verkaufen nicht nur einen Rechner, sondern sie verkaufen ein ganzes System. Also die 1401 ist die Processing Unit. Dann haben sie aber auch einen Card Punch, also um die Lochkarten zu lesen, einen Drucker, der 1403, sehr beliebt, weil er viel schneller war als alle anderen. Der war viermal so schnell wie die anderen und man merkte, dass das gesamte System so langsam ist wie der langsamste Teil. Und das war häufig der Drucker. Und wenn man viermal so schnell drucken konnte, konnte man auch viermal so schnell arbeiten, sodass also viele Entscheidungen wegen dieses Druckers getroffen wurden. Man miete sich jetzt eine IBM-Maschine. Also Sie sehen, also es gibt ganz viele verschiedene Bauteile. Das Data Processing System führt dann dazu, dass IBM auf diesem Markt dann auch deutlich Fuß fassen kann und sie vermieten weiterhin. Also sie verkaufen ihre Produkte einfach nicht, sodass ihnen ein konstanter Geldfluss gesichert war. Das ist ganz wichtig, also während der Wirtschaftskrise hatten sie das schon. Sie mussten immer diese Lochkarten verkaufen und immer Wartungsverträge hatten sie und sie hatten ein monatlich festes oder jährlich festes Einkommen und für die Firmen war es auch einfacher zu sagen, wir haben ein fest planbares Budget und wir brauchen nicht einmal eine Investition von vielen Millionen, sondern wir brauchen diese 100.000 pro Jahr und nach 10 Jahren kriegen sie ein neues System. Also es hat sich für viele Firmen auch gerechnet, wenn sie nicht alle 10 Jahre ein neues kaufen müssen, sondern 10 Jahre lang gemietet haben und dafür aber auch die Wartung bekommen haben. So, Computertechnik der 60er Jahre. Weiterhin Miniaturisierung steht vorne. Hier sieht man Leiterplatten. Also man steckt diese Dinger jetzt anders. Man kann mit Leiterplatten natürlich mehr elektronische Bauteile auf kleinem Raum unterbringen. Und Jack Kilby erfindet den Mikroprozessor. Und ähnlich wie bei dem Transistor ist hier der erste Prototyp, der dann aber sehr schnell sehr klein wird. Und das führt dann dazu, dass Texas Instruments zum Beispiel die ersten Taschenrechner bauen kann, die wirklich den Namen auch verdienen. Bislang waren es immer nur Tischrechner. Jetzt hat man aber durch die Möglichkeit, so einen Tischaufbau in einen handlichen, so einen handflächengroßen Chip unterzubringen, kann man wirklich auch Taschenrechner bauen. Und das wird jetzt auch gemacht. Hier gibt es also diese Parallelentwicklung, die eben auch bis heute bestehen bleibt. Hochspezialisierte Computer, die etwas Bestimmtes können, das aber besonders gut. Im Gegensatz zu den universal programmierbaren Rechenmaschinen, denen es egal ist, ob sie ballistische Tabellen ausrechnen oder den Gehaltscheck. Und IBM fängt nun an, in der Mitte der 60er Jahre hat IBM 8 Systeme, also wie die 1401, haben sie die 1701 und noch verschiedene andere am Start, die sie alle pflegen und warten müssen. Und setzen nun ihr gesamtes Kapital ein, forschen mehrere Jahre lang an einem neuen System, das IBM 360, was auch die Computerästhetik über viele Jahre beeinflussen wird. Also gerade in den 60er Jahren und den 70ern sehen Computer aus wie die IBM 360. 360 deswegen, weil es das gesamte Spektrum dessen, was man mit Computern machen kann, abdecken soll. So dass also auch die Großen, also alle sollen mit der IBM 360 zufrieden sein. Und es ist zwar ein miserables System, also es hätte eigentlich floppen müssen, aber IBM hat so eine starke Marktmacht und so viele Vertreterbeziehungen, dass also viele einfach darauf umsteigen. Aber rein technisch ist es eigentlich veraltet. Also es benutzt keine Chips, die ja jetzt in den 60ern aufgetaucht sind, sondern noch die alte Technik. Hier sehen Sie mal, das ist so ein Typ, so stellt man sich doch Computer vor. Jedes Bit hat so seine Lampe oder jedes Register hat seine entsprechende Zeile und man kann immer sehen, deswegen flackern dann auch immer die Lampen, weil die gesamte Berechnung nach außen getragen wird an schlecht dokumentierte Schaltkreise. Und immer, wenn Sie den falschen Knopf drücken, dann sprühen Funken und es steigt Rauch auf. So stellt man sich das ja vor. Aber auch die Computerästhetik sehen Sie hier noch von der ENIAC oder der ILIAC, auch so in der University of Illinois steht dieses System. Oder hier nochmal 2001. Also wie Computer aussehen, das prägt natürlich auch in der Science Fiction so ein bisschen die Vorstellung, wie Computer in Zukunft aussehen werden. Heute ist das natürlich alles anderes, weil in den 60er Jahren der Personal Computer noch weit weg war. Jetzt meine Frage an Sie, haben Sie es eilig, müssen Sie los? Okay. Na gut, also ich mache dann meine letzte Folie, ich mache dann Schluss und mache einfach nächste Woche noch ein bisschen weiter. Vielleicht noch zur IBM. Die Marktmacht von IBM ist so groß, dass man immer von IBM and the Seven Dwarfs spricht. Also es gab 7 Konkurrenten, die aber vernachlässigbaren Marktanteil hatten. 2 von denen zogen sich bald zurück, sodass noch Bunch übrig blieb, also Barracks, Univac, die schnell aufgekauft wurden, weil Eckert und Morley also schlechte Haushalter waren. NCR, CDC und Honeywell, und die bauen im Prinzip Nischenrechner wie die CDC 6600. Das war ein extremer Superrechner, der sehr schnell arbeitete und der wiederum schon durch seine Optik so von Nummer 5 lebt bis Wally auch so ein bisschen die Vorstellung, wie Computer und Roboter aussehen, geprägt hat. Und IBM war bis eigentlich in die 80er Jahre unangefochtene Nummer 1 und alle anderen konnten sich überlegen, was lässt IBM mir übrig, beziehungsweise ich baue etwas, was wie IBM-Rechner funktioniert, diese typischen IBM-Klone, was ja beim PC-Markt dann auch der Fall sein wird. So, ich höre jetzt aber dann auf. Wir sehen uns nächste Woche dann wieder in einem anderen Raum. Die hören Dienstag auf mit ihrem Kurs und ich hoffe, dass es dann keinen neuen gibt. Ich mache mich aber nochmal schlau. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zur nächsten Woche.